wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Wissenschaftsmagazin.
Fließgewässer enthalten Spuren von Medikamenten. Das wirkt sich auf die Fische aus. Umweltprobleme gab es schon im alten Rom. Und die entsprechenden Gesetze, die gab es auch. Hirnschrittmacher können Menschen helfen. Bei Parkinson-Patienten gilt, je früher, desto besser. Das die Themen heute. Am Mikrofon ist Odette Frey. Krank sein macht keinen Spaß und Pillenschlucken erst recht nicht. Spätestens der Blick in den Beipackzettel kann bei ängstlichen Gemütern Beunruhigung auslösen. Die Liste der Nebenwirkungen ist meist lang. Aber kaum jemand sorgt sich beim Pillenschlucken um die Nebenwirkungen für die Umwelt. Doch die gibt es. Zum Beispiel dann, wenn Medikamente über den Urin ins Abwasser gelangen. Schwedische Forscher schauten sich die Umweltfolgen eines Medikamentes genauer an. Die Resultate präsentierten sie diese Woche am Treffen der American Association for the Advancement of Science in Boston. Madeleine Amberger berichtet.
Angst, Unruhe, Schlaflosigkeit. Eine der häufigsten Substanzen, die Ärzte dagegen verschreiben, heißt Oxazepam. Doch der Stoff aus der Gruppe der Benzodiazepine verändert offensichtlich nicht nur die Psyche der Menschen. Denn über die Ausscheidung gelangt er in Flüsse und Seen, erklärt Jörger Fick von der Universität Umeå.
Vor 2 Jahren nahm ich an einer Gewässerstudie in Schweden teil. Dabei stellten wir höhere Konzentrationen von Oxazepam fest als üblich. Wir fanden außerdem Spuren davon in Fischgewebe.
Eine Gruppe schwedischer Forscher wollte es nun genau wissen. Wenn Oxazepam Menschen entspannt und die Angst nimmt, was passiert in Fischen? Als Versuchstier wählten sie den Egli. 4 Monate alte Flussbarsche wurden in 3 Gruppen geteilt. Die Kontrollgruppe tummelte sich in sauberem Wasser ohne Psychopharmaka. Gruppe 2 wurde der doppelten Konzentration, die man bisher durchschnittlich in der Umwelt gemessen hatte, ausgesetzt. Einzelne Spitzenwerte bei Messungen in Flüssen kamen dem allerdings recht nahe. Gruppe 3 bekam die 1000-fache Konzentration ab. Der Grund dafür, bei manchen Psychopharmaka kehrt sich die Wirkung bei hohen Dosen um. Statt anregend kann eine Substanz beruhigend wirken, beziehungsweise umgekehrt. Thomas Brodin von der Forschergruppe führt das Experiment weiter aus.
Before we exposed them, we assayed all individual perch for behavior.
Bevor wir das eigentliche Experiment begannen, hielten wir das Verhalten jedes einzelnen Egli fest. Und zwar in 3 Kategorien. Diese waren Aktivität, Mut, das heißt also Risikobereitschaft, und dann noch Geselligkeit. Dann folgte das eigentliche Experiment. Es erstreckte sich über 7 Tage. Danach überprüften wir wieder das Verhalten und auch, wie die Fische fraßen.
And then we rerun the behavioral trials and the feeding trial.
Das Verhalten der Fische, die Oxazepam ausgesetzt waren, hatte sich in allen Kategorien sichtlich verändert. Egli schwimmen in Schwärmen von 500 bis mehreren tausend Artgenossen. Doch die gedopten Flussbarsche waren lieber solo unterwegs. Sie waren außerdem mutiger und gefräßiger. Letzteres wurde so gemessen. Jedem Egli gaben die Forscher 20 Zooplanktontierchen ins Aquarium. Und dann warteten sie.
They are waiting for 75 seconds.
Die Fische der Kontrollgruppe taten 75 Sekunden lang nichts, bis sie sich Nahrung holten. Die Fische in der Gruppe mit der hohen Oxazepan-Konzentration warteten gerade mal 2 Sekunden und fingen dann sofort zu fressen an. Die Gruppe mit der niedrigen Medikamentenkonzentration ließ 25 Sekunden verstreichen. Das bedeutet, bis die Fische der Kontrollgruppe überhaupt zu fressen begannen, hat diese letztere Gruppe schon die Hälfte des Futters verputzt gehabt.
Nun ist es an sich kein Nachteil für den Egli, wenn er unbekümmert mehr und schneller frisst. Allerdings nur, solange sich keine Raubfische im selben Gewässer aufhalten. Denn dann sind die forschen Egli leichte Beute. Doch die zu bedenkenden Folgen ziehen potenziell sehr viel weitere Kreise. Zum Beispiel, Zooplankton sind winzige Tierchen, die von Algen leben und quasi deren Wachstum kontrollieren. Wenn nun die Flussbarsche mehr Zooplankton fressen, könnte es künftig mehr Algenblüten geben. Meeralgen entziehen dem Wasser mehr Sauerstoff. Das passiert nämlich, wenn diese absterben und von Bakterien zersetzt werden. Und dadurch werden wiederum Fische beeinträchtigt. Das ist nur ein denkbares Szenario. Welche anderen möglich wären, lässt sich auf der Basis dieser einen Studie nicht einmal abschätzen. Im Labor waren nur die Egli-Oxazepam ausgesetzt. Doch in der freien Natur trifft das auf alle Organismen zu, die in einem mit Psychopharmaka verseuchten Gewässer leben. Werden dann alle Fische mutiger oder gefräßiger? Die schwedische Gruppe bereitet nun eine Studie über die Auswirkungen auf ein ganzes Ökosystem vor.
Monitoring full lakes and all the trophic levels. Algae, zooplankton, fish.
Wir werden ganze Seen beobachten, und zwar alle Organismen der Nahrungskette, Algen, Zooplankton, Fische. Wir werden jeden einzelnen Fisch überwachen. Das werden wir parallel mit mehreren Seen machen, bei solchen mit und bei solchen ohne pharmazeutische Stoffe im Wasser.
Interessant dabei ist nicht nur, wie sich Benzodiazepine individuell auf die jeweilige Art auswirken. Noch viel wichtiger ist der Kaskadeneffekt. Denn wenn sich etwas in einer Nische des Ökosystems verändert, breiten sich die Folgen unweigerlich auf andere aus.
Madeleine Amberger aus Boston. In Schweizer Flüssen gibt es auch Spuren von Oxazepam. Aber viel weniger als in Schweden, das sagt ein Experte des Bundesamtes für Umwelt auf Nachfrage. Einzig direkt im Ablauf von Kläranlagen kommt das Mittel in hohen Konzentrationen auch hierzulande vor. Vermutlich wird Oxazepam in der Schweiz weniger häufig verschrieben als in Schweden. Wie es aber um andere Psychopharmaka in hiesigen Wässern bestellt ist, das ist unklar. Systematisch untersucht wurde diese Medikamentenklasse bisher noch nicht. Im Fokus hierzulande sind hormonaktive Stoffe, die ebenfalls auf Fische wirken, und Antibiotika. Am stärksten belastet sind kleine Gewässer im Mittelland. Wir bleiben bei der Umweltverschmutzung, wechseln aber das Jahrtausend. Schon die alten Römer hatten mit Umweltproblemen zu kämpfen, und schon sie schlugen sich mit der Frage herum, welche Gesetze braucht es, um die Umwelt zu schützen. Immerhin war keine Rechtsordnung für Europa so prägend wie das römische Recht. Es ist noch heute die Basis vieler Rechtsordnungen, so auch der schweizerischen. Im gerade erschienenen Buch «Das Vermächtnis der Römer» hat Jole Fagnoli, Professorin für römisches Recht an der Universität Bern, den Umweltschutz im römischen Recht genauer unter die Lupe genommen. Regula Zehnder berichtet.
Die Römer brauchten Blei für Wasserleitungen, Gefäße, Schreibtafeln, Kinderspielzeug, Urnen oder Kosmetikartikel. Weißer Bleipuder beispielsweise sorgte für eine noble Blässe. Dabei ist Blei giftig, und so besagt denn auch eine Theorie, dass der exzessive Gebrauch von Blei das Römische Reich an den Rand des Ruins brachte. Gefürchtet waren die Schadstoffe, die im Zusammenhang mit der Bleiverhüttung, also dem Einschmelzen von Blei, entstanden. Um sich gegen die giftigen Dämpfe zu wehren, konnte bei den Römern der Nachbar einer Bleihütte eine Klage gegen den Betreiber erheben und die Bleiemissionen, die auf sein Grundstück gelangten, verbieten lassen. Sonst aber gab es keine Handhabe gegen das Gift, sagt die Rechtswissenschaftlerin Jole Fagnoli.
Wenn das Individuum sich nicht beschwert hat, dann war es nicht möglich, solche giftige Substanzen zu verbieten. Deshalb ist unter diesem Gesichtspunkt anders als das heutige Umweltrecht. Die Römer kannten Umweltbestimmungen, wo die Umwelt einen mittelbaren Schutz sich verdient hatte.
Bekannt sind auch Fälle aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung. Wer tote Tiere in der Kloake entsorgte, musste mit einer Klage rechnen. Überliefert ist dieser Rechtssatz.
Was du in einer öffentlichen Kloake errichtet oder dort hineingeschoben hast, wodurch deren Gebrauch schlechter ist oder schlechter wird, das sollst du wiederherstellen. Ebenso werde ich verbieten, etwas zu errichten und hineinzuschieben.
Gar mit einer Strafe musste rechnen, wer nachts Gegenstände aus dem Fenster auf die Straße warf oder den Nachttopf aus dem Fenster auf die Straße leerte. Vom römischen Dichter Juvenal ist überliefert, dass es gefährlich sei, nachts durch die Straßen Roms zu gehen, ohne vorher sein Testament verfasst zu haben.
Dann natürlich die Passanten, die unten waren, hatten schon einen richtigen Schaden erlitten. Es ist eine Bestimmung, die für das Individuum vorgesehen wird, aber diese Bestimmung hat eine schützende Wirkung auch für die Umwelt, weil die Leute sich schon Gedanken sich gemacht haben, bevor sie das nochmal gemacht haben.
Der Gemeinschaftsgedanke, wie er dem heutigen Umweltrecht zugrunde liegt, war den Römern noch weitgehend fremd. Rechtssätze, die für alle automatisch galten, kannten die Römer also nicht. Bei ihnen musste zuerst ein Privater sein Recht einklagen, damit eine Bestimmung griff. Privatrecht eben, statt öffentliches Recht mit Wirkung für die Gemeinschaft.
Das Privatrecht ist ein Recht, was für die privaten Interessen ausgedacht ist, für das Individuum ausgedacht ist. Deshalb sind diese Umweltbestimmungen sind nur für die Privaten gedacht.
Es gab aber auch andere Verbote, die zwar nicht in erster Linie der Umwelt dienten, aber aus heutiger Sicht betrachtet klare Umweltvorschriften sind. So zum Beispiel, wenn es um den Wald ging. Der Holzbedarf der Römer war immens. Häuser wurden gebaut, diese mussten im Winter auch geheizt werden. Vor allem aber bauten die Römer Schiffe, Kriegsschiffe, ganze Flotten.
Sie haben schon gemerkt, dass bei dieser Abholzung bestimmte Schäden verursacht wurden, wie Erosion oder Überschwemmungen. Aber es war natürlich noch nicht der heutige Umweltbewusstsein da. Aber wir wissen, dass ein Kaiser einen Befehl vorgesehen hatte, wo er verboten hat, bestimmte Bäume abzuholzen, wie Zedern und Fichten.
Das Umweltbewusstsein, wie wir es heute kennen, war bei den Römern noch nicht da. Auch das Bewusstsein um die Endlichkeit der Ressourcen nicht. Das kaiserliche Verbot sah im alten Rom deshalb so aus.
Er hat gesagt, diese Bäume gehören dem Kaiser, die sind im Eigentum des Kaisers, deshalb ist es verboten, sie zu holen. Das zeigt schon, dass der Kaiser sich Sorgen für diese Bäume gemacht hatte.
Die Römer kannten also eine indirekte Sorge um die Natur, wenn es um das reibungslose Meistern des Alltags der Menschen im Römischen Reich oder um die Verhinderung von Umweltkatastrophen ging.
Man kann schon sagen, dass der Keim des modernen Umweltrechts damals noch nicht existiert hat, aber man kann sagen, dass die Umwelt eine schützende Wirkung verdient hat durch diese privatrechtlichen Bestimmungen.
Das gemeinschaftliche Umweltrecht, das für alle gilt, sollte erst 1500 Jahre später die Rechtsordnungen weltweit prägen. Und doch ging es schon bei den Römern indirekt um den Schutz der Natur. Umweltrecht musste zwar eingeklagt werden, profitiert haben nicht nur die Römer, sondern auch die Natur.
Regula Zehnder. Wir kommen zu den Kurzmeldungen der Woche mit meiner Kollegin Anita von Mont.
In der Arktis setzt der Klimawandel nicht nur den Eisbären zu. Auch die Tiefsee verändert sich, weil das Eis schmilzt.
Der Meeresgrund ist in der Arktis nämlich zunehmend von Algen bedeckt.
Diese Algen wachsen an der Unterseite der Eisschollen.
Die arktischen Eisberge sind also unten nicht weiß, sondern grün.
Und wenn das Eis schmilzt, sinken die grünen Algenketten ab bis auf den Meeresgrund. Der arktische Meeresboden sei daher bereits bis zu 10% von Algenklumpen bedeckt, haben Forscherinnen des deutschen Alfred-Wegener-Instituts nachgewiesen.
Diese Algen, die werden zwar gefressen.
Mit der Zeit zersetzen Bakterien die Algen, doch zehren die Bakterien dabei den spärlich vorhandenen Sauerstoff auf. Tief am Meeresgrund kommt es daher zu einem Sauerstoffmangel, weil oben das Eis wegschmilzt.
Auch ein scheinbar träges System wie die Tiefsee wird also vom Klimawandel beeinflusst, und zwar unerwartet rasch. Keinen Einfluss mehr hat hingegen, in nächster Zeit zumindest, der Large Hadron Collider des CERN, kurz LHC.
3 Jahre lang hat dieser Teilchenbeschleuniger tadellos gearbeitet. Letztes Jahr hat er sogar das Higgs-Teilchen entdeckt. Doch nun flitzen bald keine Elementarteilchen mehr durch den unterirdischen Tunnel.
Der LHC wird nämlich heruntergefahren und dann modernisiert.
Das Ziel dieser Übung, die Maschine soll künftig noch mehr Power haben, um Teilchen aufeinanderknallen zu lassen. Ab dem Jahr 2015. Dann soll der LHC supersymmetrische Teilchen und die dunkle Materie besser erforschen. Und auch den Nachweis des Higgs-Teilchens soll der LHC noch einmal erbringen.
Sicher ist sicher. Die chinesische Schweinemast ist ein Gesundheitsrisiko.
schreiben Forscher aus China und den USA im Fachblatt PNAS. China produziert und konsumiert zurzeit am meisten Antibiotika weltweit. Anders als in der Schweiz oder in Deutschland dürfen die chinesischen Bauern auch gesunden Tieren ganz legal Antibiotika verfüttern. Und sie tun dies auch.
Doch das fördere Antibiotikaresistenzen im Verdauungssystem der Schweine, warnt der Mikrobiologe James Tietje.
The concern is that this favors antibiotic-resistant organisms in the pig's digestive system.
Der Forscher hat mit seinem Team große chinesische Schweinemastbetriebe untersucht und dort besonders viele Bakterien gefunden und Bakteriengene, die unempfindlich sind gegen fast alle Antibiotika. Solche Antibiotika-Resistenzgene kamen in den dortigen Böden um bis zu 28.000 Mal konzentrierter vor als in antibiotikafreien Betrieben.
Und die Resistenzen könnten sich über die Fäkalien ausbreiten.
Zum Beispiel, wenn die Fäkalien in die Flüsse gelangen oder auf Gemüsefelder. Die antibiotikaresistenten Gene der Schweine könnten sich dann auch auf menschliche Krankheitserreger übertragen, sagt der Forscher.
The problem is that these genes in the feces of pigs get out in the environment and increase the potential that they can be transferred to human pathogens and therefore make human pathogens resistant to antibiotics.
Auch Krankheitserreger des Menschen können so resistent werden gegen Antibiotika.
Das heißt, diese Medikamente wirken dann nicht mehr so gut gegen die Infektionskrankheiten. Kinder essen bekanntlich nicht so gerne bittere Gemüse wie etwa Brokkoli. Am Forschungskongress AAAS, der zurzeit in Boston läuft, hat eine Forscherin nun eine Idee vorgestellt, wie Kinder trotzdem vom Gemüsekonsum überzeugt werden können.
Man mischt ganz einfach ein bisschen Zucker ins Kochwasser und schon essen die Kleinen auch bittere Gemüse wie Brokkoli oder Rosenkohl. Probieren Sie es aus.
Im letzten Teil dieser Sendung wenden wir uns einer Krankheit zu, die jeden 100. Menschen über 60 betrifft. Parkinson. Parkinson-Patienten werden mit Medikamenten behandelt. Eine zweite Option ist der Hirnschrittmacher, also ein Taktgeber, der ins Gehirn eingesetzt wird, ähnlich wie ein Herzschrittmacher. Doch der Eingriff ins Gehirn wird oft sehr lange hinausgezögert. Zu Unrecht, sagen Spezialisten, die in einer aktuellen Studie im New England Journal of Medicine die Vorteile einer frühen Operation beschreiben. Denn die sogenannte tiefe Hirnstimulation lindert nicht nur die Bewegungsstörungen, sondern verbessert die gesamte Lebensqualität der Patienten massiv. Hören Sie den Beitrag von Katharina Boxler.
Die Patienten der Studie befanden sich an einem Scheideweg, in einem frühen Krankheitsstadium zwar noch, aber doch schon deutlich beeinträchtigt. Noch nicht so krank, dass sie zwischen starrer Bewegungslosigkeit und unkontrollierbaren Bewegungsstürmen hin und her gerissen worden wären, aber doch schon vom Verlust ihrer Arbeitsfähigkeit und sozialen Selbstständigkeit bedroht, sagt Michael Schüppach, Parkinson-Experte am Inselspital Bern und Erstautor der aktuellen Studie.
Bis jetzt hat man diesen Hirnschrittmacher halt, weil es eine Operation ist mit entsprechenden Risiken, als Ultima Ratio, quasi als letzte Möglichkeit, nach 10, 15 Jahren Parkinson in einer sehr, sehr weit fortgeschrittenen Situation mit sehr schwerwiegenden Symptomen angeboten. Also in einer Situation, wo die Patienten bereits längst nicht mehr arbeiten konnten.
Die Operation reduziert zwar auch im fortgeschrittenen Stadium der Parkinson-Krankheit die Bewegungsstörungen der Patienten deutlich. Sie lindert Kleinschrittigkeit, Langsamkeit und das Zittern. Und sie verhindert die gefürchteten plötzlichen Bewegungsblockaden. Eine Nebenwirkung der Medikamente, die den im Hirn von Parkinson-Patienten fehlenden Botenstoff Dopamin ersetzen sollen. Aber die tiefe Hirnstimulation bringt den verlorenen Job nicht zurück. Sie flickt keine zerbrochenen Ehen und sie macht familiäre Belastungen nicht ungeschehen.
Gerade junge Patienten mit Parkinson sind noch im Arbeitsprozess. Die haben andere Ansprüche an das Familienleben, an die Freizeit, an die Arbeit. Und dort ist es besonders wichtig, dass man alle Register zieht, um möglichst eine psychosoziale Spirale nach unten zu vermeiden, frühzeitig. Und deswegen ist es eine sehr wichtige Erkenntnis.
Welch große Erleichterung die ins Hirn eingepflanzten Elektroden auch schon 6 oder 7 Jahre nach Beginn der Parkinson-Erkrankung bringen können, belegt nun die Studie von Michael Schüppach und vielen anderen Spezialisten an Spitälern in der Schweiz, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. In einem 2-jährigen Versuch wurde das Wohlergehen von 250 Patientinnen und Patienten untersucht. Der einen Gruppe wurde ein Hirnschrittmacher eingepflanzt, die andere Gruppe wurde weiterhin allein mit Medikamenten behandelt. Während die Symptome der Medikamentengruppe über die 2 Jahre stabil blieben, gaben die operierten Patienten eine viel höhere Lebensqualität an. Ihre Parkinson-Symptome nahmen nach dem Eingriff deutlich ab. Sie hatten weniger Krämpfe und Schmerzen, sie konnten sicherer und weiter laufen, sie gingen wieder öfter geliebten Freizeitaktivitäten nach, hatten den Haushalt besser im Griff, brauchten weniger Unterstützung durch Familie und Freunde, waren wacher und konzentrierter.
Der Vorteil der Stimulation kam dadurch zustande, dass bereits mit der Operation eine erhebliche, eine 26-prozentige Verbesserung der Lebensqualität der Patienten eingetreten ist. Also die günstige Wirkung kam durch die Stimulation zustande und der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist nicht durch eine Verschlechterung der Gruppe mit nur Medikamenten zu erklären. Das war eigentlich eindrücklich für uns. Also das heißt, man hat ein Therapiepotenzial bereits früh mit der Stimulation in dieser Parkinson-Krankheit.
In den vergangenen Jahren hat vor allem eine jüngere Generation von Ärzten damit begonnen, ihre Patientinnen und Patienten zunehmend früher zu operieren. Die tief im Gehirn platzierten Elektroden sollen den Takt geben für regelmäßige und kontrollierbare Bewegungsabläufe. Bevor die Medikamente nicht mehr helfen und bevor die psychische und soziale Belastung für die Patienten und ihr Umfeld unerträglich geworden sind. Auch Christian Baumann, Neurologe am Universitätsspital Zürich, selber an der aktuellen Studie nicht beteiligt, plädiert dafür, den Hirnschrittmacher einzupflanzen, ehe die Patienten körperlich, psychisch und sozial am Boden sind.
Wir haben viele Patienten operiert zu dem Zeitpunkt, wo einfach keine Alternativen mehr zur Verfügung standen. Wir haben aber auch in den vergangenen Jahren bereits eine Mehrzahl von Patienten operiert zu einem deutlich früheren Zeitpunkt, wo man hätte sagen können, ja, man könnte ja vielleicht dieses Medikament noch probieren oder eine andere Strategie, und haben dann trotzdem gesagt, ja gut, wir machen jetzt die tiefe Hirnstimulation, und haben dann bei diesen früher operierten Patienten auch sehr häufig außergewöhnlich gute Resultate gehabt.
Die aktuelle Studie bestätige nun, was er und sein Team in der Klinik beobachten. Man sei bisher in der Wahl des Operationszeitpunkts zu zögerlich gewesen und sei es häufig auch heute noch, sagt Parkinson-Spezialist Christian Baumann vom Universitätsspital Zürich.
Ja, das würde ich ganz klar sagen. Wir sind zu zögerlich gewesen, und bevor ich selber diese Operation mitbegleitet habe, war ich auch zu zögerlich, ich kann das gut verstehen. Allerdings gibt es viele Gründe, warum man das früher machen sollte. Das eine ist, dass das Ergebnis eher besser ist. Aber das andere ist, dass jüngere Patienten und Patienten ohne Begleiterkrankungen oder mit weniger Begleiterkrankungen auch ein geringeres Operationsrisiko haben. Die sind nach der Operation auch schneller fit. Also es gibt auch einige Argumente, dass man das jetzt früher macht.
Obwohl der Eingriff reversibel ist, das heißt, obwohl ein Hirnschrittmacher ausgeschaltet werden kann und die Elektroden, die Taktgeber, sich aus dem Hirn entfernen lassen, schrecken viele Ärzte und Patienten vor dem Eingriff zurück. Denn anders als bei der medikamentösen Behandlung muss dafür der Kopf geöffnet werden, und wie bei jeder Operation kann es, wenn auch selten, zu Blutungen und Infektionen kommen. Zudem hatte die tiefe Hirnstimulation in den vergangenen Jahren wiederholt eine schlechte Presse, weil es bei Operierten zu unerwünschten psychischen Nebenwirkungen kam. Patienten waren nach dem Eingriff wesensverändert. Die einen wurden hemmungslos, andere apathisch und depressiv. Nebenwirkungen, die öfter auf die Medikamente als auf den Hirnschrittmacher zurückzuführen seien, sagt Michael Schüppach, Experte für tiefe Hirnstimulation am Inselspital Bern.
Die Parkinson-Medikamente haben nicht nur eine Wirkung auf die Bewegungen, sondern hat auch eine Wirkung auf die Psyche. Und wenn man diese Medikamente nach der Operation sehr brüsk reduziert, dann kann es sein, dass Patienten zwar motorisch gut sind, weil sie die Stimulation haben, aber in ein Loch fallen.
Auch die Versuchspersonen in der Studie von Michael Schüppach klagten nach der Operation häufiger über depressive Verstimmungen als die Patienten der Medikamentengruppe. Doch nach 2 Jahren, zum Abschluss der Studie, waren die operierten Patienten psychisch deutlich stabiler als die nicht operierten Versuchspersonen. Zum einen seien die Fachleute heute vorsichtiger beim Abbau der Medikamente, zum anderen wüssten sie besser Bescheid über die optimale Platzierung und Einstellung der Elektroden, sagt Studienautor Michael Schüppach. Man sei in den letzten Jahren ganz einfach besser geworden.
Katharina Buxler berichtete. Wollen Sie wissen, wie es sich anfühlt, mit einem Hirnschrittmacher zu leben? Dann gehen Sie auf www.srf.ch, Stichwort Gesundheit. Dort finden Sie einen Beitrag zum Anhören, in dem ein Patient sein Leben mit dem Hirnschrittmacher schildert. Das war das Wissenschaftsmagazin von SRF 2, Redaktion und Moderation Odette Frey.
SRF 2 Kultur, im Internet unter srf.ch.